Ich grüße euch herzlich. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ich bei euch sein darf. Und ja, wir hatten gestern wirklich schon ein sehr intensives Seminar, wo wir über die Frage nachgedacht haben, wie kann der Glaube, der in uns lebt, eigentlich in die Welt kommen? Wie können die Menschen etwas vom Glauben um uns herum hören oder auch erleben? Ich habe neulich eine Geschichte von C.S. Lewis gehört, der Folgendes gesagt hat, oder Folgendes passiert ist, da hatten sie eine Konferenz mit Theologen aus der ganzen Welt und es waren Leute auch da, wo sie gefragt haben, was macht denn so die Weltreligion aus, was ist mit dem Buddhismus, was mit dem Hinduismus, ja und was ist das besondere Kennzeichen des Christentums? Und dann haben die lange diskutiert und dann geht die Tür auf und C.S. Lewis kommt rein, sagt, was habt ihr gerade für ein Thema? Ja, wir sprechen gerade schon lange ausführlich darüber, was ist wohl das ganz besondere Kennzeichen des Christentums? Und er sagt, das ist doch ganz einfach. Die Gnade. Die Gnade ist das Besondere des christlichen Glaubens. Dass Gott vom Himmel kommt und seinen Sohn gibt und uns gnädig ist, das ist das ganz Besondere. Pastor Wilhelm Busch wurde mal gefragt, Pastor Busch, können Sie mal mit einem Wort sagen, was ist Christsein? Dann sagte er, mit einem Wort, Christsein ist Beziehung. Beziehung zu Gott im Himmel und zum himmlischen Vater. Und wenn wir heute Morgen Jesus fragen würden, anhand der Geschichte vom Samariter, Jesus, wie drückt sich eigentlich Christsein aus? Was würde er sagen? Wie drückt sich Christsein aus mit einem Wort?
Barmherzigkeit
oder Liebe? Gnade, Beziehung, Liebe. Könnt ihr euch die drei Worte merken? Das ist unser Glaube. Wir leben aufgrund der Gnade. Wir leben in Beziehung zum Vater im Himmel. Und das drückt sich aus mit Liebe. Ich will mal die loben, die heute Morgen die Lieder ausgesucht haben. Die sind hervorragend für unser Thema heute Morgen. Ich weiß nicht, wer es war, aber super gemacht. Einmal seid fröhlich in der Hoffnung. Im Grunde kamen in diesen vier Versen schon meine vier Predigtpunkte vor heute Morgen. Habt ihr gemerkt, ne? Seid fröhlich im Beten, also euer Leben ist ein Zeichen der Hoffnung, euer Beten ist ein Zeichen, euer Leiden ist ein Zeichen, euer Helfen ist ein Zeichen. Also es ist eigentlich das barmherzige Samariterlied, ne? Kann man so sagen. Ne? Und auch das andere, gib mir die richtigen Worte, gib mir den richtigen Ton. Der barmherzige Samariter, super bekannt. Was will Jesus sagen? Er will uns erklären, wie die Liebe Gottes zu den Menschen kommt. Wie die Liebe Gottes zu den Menschen kommt, und zwar die sich kümmernde Liebe Gottes zu den Menschen kommt. Es ist nämlich unsere Aufgabe, und so hat Gott das vorgesehen und Jesus auch, dass Gottes bekümmernde Liebe durch uns zu den Menschen kommt. Er regte nicht einfach seine bekümmernde Liebe auf die Menschen runter, oder er schreibt keine Himmelsbriefe, die er dann in den Briefkasten bei den Leuten schmeißt, die das brauchen. Er benutzt uns, um diese fürsorgliche, sich kümmernde Liebe in die Welt zu bringen. Und dieser zerschundene Israelit, der da im Straßengraben liegt und unter die Räuber gefallen war, ist zum einen ein Kennzeichen der Menschheit, die so verloren abseits liegt im Straßengraben. Aber dieser Mensch ist manchmal auch unser Nachbar, der verloren im Straßengraben liegt, versteht ihr, so übertragen gesprochen. Oder jemand aus unserer Verwandtschaft, der verloren im Straßengraben liegt. Oder jemand hier aus diesem Ort Ohr-Erkenschwick, wo er spürt, der liegt einer verloren im Straßengraben. Es sind nicht nur die Obdachlosen, die auch, aber Menschen, die verloren im Straßengraben liegen. Und da ist die Frage, wie reagieren wir dann und wie reagieren wir als Gotteskinder richtig? Wie kommt die sich bekümmernde Liebe Gottes in dieses Leben hinein. Und da haben wir im Grunde ja das Lied schon gesungen und ich denke, ihr habt das ja auch mit Überzeugung gesungen. Unser Leben soll ein Zeichen der Hoffnung sein. Unser Beten soll ein Zeichen des Glaubens sein. Unser Leiden, selbst unser Leiden, nicht? Christen leiden auch, oder? Dein Leiden soll ein Ausdruck sein, dass du eine andere Hoffnung hast und dass du ja auch mal jammern darfst. Aber es gibt einen Unterschied zwischen bekümmert und frustriert und enttäuscht und deprimiert jammern und einem hoffnungsvollen Jammern. Es gibt so ein hoffnungsvolles, ja, es geht mir gerade nicht gut. Es geht auch mir, ja, ich habe Einschränkungen. Aber ich habe doch einen Halt im Leben. Ihr Lieben, das muss doch rauskommen in unserem Ausdruck, wenn wir mit Menschen sprechen, ich habe doch einen Halt im Leben. Nun haben wir gestern recht ausführlich darüber gesprochen, wie wir Menschen erreichen können und über die Hürden, die die Menschen so haben. Also lasst euch vom Andreas mal die PowerPoint schicken, der hat das alles schön auf PowerPoint. Ich will nochmal darüber sprechen, dass auch wir in uns Hürden haben. Wir haben in uns Hürden, weil wir uns oft nicht trauen, auf andere zuzugehen mit unserem Glauben. Wisst ihr, was unsere Hürden sind? Das erste ist, unsere Eltern haben uns gewarnt, dass wir bloß nicht so viel Gemeinschaft mit den Nichtchristen haben sollen. Es könnte ja auf uns ein schlechter Einfluss abfärben. Wer hat das in seiner Kindheit schon gehört? Okay, es sind ein paar unter uns, ja. Ihr Lieben, wenn Jesus in uns lebt, die Gnade in uns lebt, die Beziehung zu Gott in uns lebt und die Liebe in uns lebt, dann kann uns der schlechte Einfluss überhaupt nicht erreichen. Weil wir sind doch ganz anders angedockt. Wir sind doch ganz anders verbunden. Das Zweite ist, wir haben Angst, andere auf unser Christsein anzusprechen, weil wir vielleicht auf ihre Fragen keine Antwort haben. Sorry. Wer von euch kennt alle Antworten dieser Welt? Wieso erwartest du, dass du alle Antworten weißt von dieser Welt?
Wikipedia.
Google. Wir googeln mal. Oder wir fragen den Joachim oder weiß ich hier, den ja, irgendjemanden.
Du
wirst lieber Wikipedia aufrufen, statt den Joachim fragen. Gut, also. Ja. Aber auch Wikipedia weiß nicht alles. Also, von daher, wir haben manchmal Angst, wir können die Antworten nicht geben. Entschuldigung, wer hat gesagt, dass Christen alle Antworten geben müssen? Du darfst doch sagen, oh, das ist eine gute Frage, die du mir gerade stellst. Kann ich dir gerade nicht beantworten. Ich werde mal drüber nachdenken und vielleicht kann ich dir irgendwann später eine Antwort geben. Du musst nicht auf jede Frage antworten. Keiner erwartet das von uns. Das andere ist, wir fürchten uns vor Ablehnung. Ja, ging mir auch so als junger Christ. Ich hatte schon richtig Schiss. Was ist, wenn meine Klassenkameraden wissen, dass ich so in so einen frommen Bibelkreis gehe und dass ich Tischtennis aufgehört habe, weil Freitagabend eben auch gleichzeitig Jugendkreis war. Ja, was werden die? Dann habe ich so gedacht, das fängst du mal ganz klein an. Also es gab zu meiner Zeit so, ich bin in den 70er Jahren zum Glauben gekommen, da gab es die Jesus People Bewegung, die hatten so dicke Plakate, One Way Jesus, und da waren so runde, große Plakate, die manche auf ihren Schultaschen hatten, ja, auch habe ich mich nie getraut, das wäre mir viel zu offensiv, geht gar nicht. Also habe ich mir den ganz kleinen Deitenbeck-Balken geholt, denn Paul Deitenbeck, Jesus lebt, ne? Dieses kleine Mini-Ding, ne? So ganz klein, ich dachte, das fällt mir nicht auf, aber ich hatte einen Fehler gemacht. Wenn was besonders klein ist, ist es besonders interessant. Was hast du denn da? Jesus lebt. Batsch, was raus in der ganzen Klasse. Aber ist der Ruf erst ruiniert, lebst du völlig ungeniert. Also ich war dann plötzlich klar, es war dann klar und ich hatte dann auch Freude. Ja, aber ich hatte Angst vor Ablehnung. Ich hatte Angst, dass eine Beziehung verloren geht. Und wir haben gestern auch ehrlich darüber gesprochen. Wenn es nachher ans Eingemachte des Evangeliums geht, nicht nur an die Liebe Gottes, sondern auch an die Schuld der Menschen. Und das Thema auf den Tisch kommt, da kann es auch sein, dass sich jemand von dir zurückzieht, weil er darüber nicht sprechen will. Das kann sein. Das hast du aber nicht in der Hand. Und hier ist die Wahrheit des Evangeliums wichtiger, als die Beziehung zum Menschen zu behalten zu müssen. Wir werden niemanden vom Kopf stoßen, natürlich, aber die Wahrheit des Evangeliums bringt zur Scheidung. Heute Morgen waren wir so im Gespräch, wenn wir über Gott sprechen, ja, da stimmen fast alle mit ein. 80% in Oerkenschwick reden über Gott, über irgendeinen Gott, über irgendwas Göttliches, über Esoterik oder weiß ich was. Aber sagst du Jesus, da gibt es sofort eine Trennung. Dafür oder dagegen. Komisch, ne? Sagst du Jesus, und das ist für uns wichtig, wir sind Zeugen Jesu. Gott hat nicht gesagt, dass wir Gottes Zeugen, wir sollen Zeugen von Jesus sein. Und wenn du über deinen Glauben sprechen willst, muss der Name Jesus irgendwie fallen. Jesus hat schon gesagt, kommt irgendein Satz. Oder, ne, fast alle Menschen kennen die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Das ist so eine der Geschichten, die quasi alle kennen, die so ein bisschen christlich sind. Oder vom verlorenen Sohn. Ja? Jesus hat gesagt, sag mal so einen Satz und dann warte auf die Resonanz. Dann wartest du einfach, was passiert. Du musst dann nicht weitersprechen, sondern du wartest einfach, gibt es eine Antwort, geht die Tür auf bei dem anderen, oh, das finde ich interessant, dann kannst du weitersprechen. Wenn der dann plötzlich wechselt und sagt, ach, die Rosen dieses Jahr blühen aber schön, dann weißt du, du solltest jetzt nicht weitersprechen. Lass es. Wo die Tür aufgeht, da gehst du mit. Wo sie zubleibt, da lässt du sie zu. Bis zum nächsten Mal. Die nächste Chance kommt. Was ist noch eine Hinderung, ihr Lieben? Unsere persönlichen Ziele und Interessen, die wir persönlich für unser Leben gesetzt haben, brauchen so viel Zeit und so viel Energie, dass wir glauben, wir haben gar keine Zeit mehr, um mit anderen unseren Glauben zu teilen. Und ich habe zwei Dinge gelernt. Wenn ich meinen Glauben bezeugen will, muss ich auch Begegnungen konkret planen. Mein Nachbar ist krank, ich habe es gestern schon erzählt. Wir haben den wochenlang nicht gesehen. Andere Nachbarn machen sich auch Sorgen. Dann habe ich mir überlegt, Günther, wann in dieser Woche kannst du den besuchen? Dann habe ich mir einen Termin festgelegt und dann bin ich gegangen. Und 14 Tage später wollte ich ihn wieder besuchen. Ich habe mir einen Termin festgelegt und ich bin gegangen. Ich muss es konkret planen. Manche Beziehungen und Begegnungen kommen nicht einfach zufällig zustande, wenn du nicht gehst. Da kommt da nichts zustande. Und wenn du mal überlegst, was in deiner Gemeinde alles, was in deiner Nachbarschaft im letzten 12 Monaten alles passiert ist. Der Nachbar hat Konkurs angemeldet. Einer ist ins Ausland gezogen. Ausländer sind wieder reingezogen in deine Straße. Da hat jemand geheiratet. Eine Ehe ist geschieden worden, ist wieder zusammengekommen und nochmal auseinandergegangen. Ein anderer arbeitet in Ruhe seit Jahren in seinem Geschäft, den scheint überhaupt nichts zu bewegen. Eine Familie hat ein behindertes Kind, gleichzeitig ist der Vater arbeitslos. Eine andere Familie hat 2 erwachsene Jungs, die dem Okkultismus nahestehen, das siehst du denen schon an, wenn du die anguckst. Und im anderen Haus lebt eine alleinerziehende Mutter. Bist du mal so gedanklich durch deine Straße gegangen und hast mal überlegt, wer wohnt denn da eigentlich? Und wie mag es diesen Leuten gehen? Und dann fängst du an und sagst, ich mache mir mal eine Liste. Erstens mache ich mir mal eine Liste, dass ich die Namen dieser 10 Familien überhaupt mal aufschreibe. Ach so, da wohnt eine Familie, den Namen kann ich überhaupt nicht aussprechen, die kommen irgendwie aus Albanien oder weiß ich woher. Und geh mal hin und sag, so, sorry, ich würde gerne mal wissen, wie heißen sie denn eigentlich? Und wenn du deine Liste hast und fängst an, für diese Leute zu beten, jetzt gebe ich dir eine Karte. Geht mal durch hier. Ich habe euch nämlich 5 Steine mitgebracht, die ihr so ein bisschen aufeinander bauen sollt. Die müsst ihr nicht schmeißen, sondern ihr sollt sie einfach mal nur aufeinander stellen. 5 Dinge, wie wir ein persönlicher Zeuge für Jesus sein können. Denn Jesus sagt, ihr sollt meine Zeugen sein. Hat jeder eine Karte bekommen? Habt ihr alle?
Ja.
Reicht es da hinaus? Ich hoffe.
Ja, ja.
Alles gut. Also, der unterste Stein ist das Beten. Nochmal, du gehst mal gedanklich durch deine Straße durch und überlegst dir, wer wohnt denn hier eigentlich? Wer ist hier in den Häusern rechts und links da? Und dann machst du eine Liste und schreibst die alle auf. Sagst, Herr Jesus, ich bete dafür diese alleinerziehende Mama, die braucht vielleicht irgendwie Hilfe. Ich bitte, dass du ihr Hilfe zukommen lässt. Ich bete dafür diese beiden Jugendlichen, die so komisch gekleidet sind. Man sieht schon denen an, dass die irgendwas mit Grufti, Satanismus. Ja? Ich bete Jesus hier für diese Familie, die gerade eingezogen ist. Die haben da 2 Kinder, kommen aus dem Ausland. Und dann fängst du einfach an, für sie zu beten. Und dann kannst du es so machen wie eine Gemeinde. Die baute ein neues Gemeindehaus. Und als er Betonboden eingeflossen ist, also noch weich war, haben sie, bevor er hart wurde mit irgendeinem Griffel, mit irgendwas, haben sie da die Namen der Leute in diesen Beton geschrieben, von denen sie gerne wollten, dass die zum Glauben kommen. Das muss dann so, weiß ich, vielleicht 4 Quadratmeter. Und haben dann einen Teppich draufgelegt. Und jeden Sonntag, vor oder nach dem Gottesdienst, haben sie sich auf diesen Teppich gestellt und haben gebetet. Herr Jesus, du weißt die Namen, die da drunter stehen. Da ist meine Tante, da ist mein Enkelkind, da ist der Nachbar, da ist. Und da standen diese ganzen Namen da auf diesem Beton. Und dann haben sie da gestanden und gebetet. Und dann haben sie nach einiger Zeit, es mag auch ein Jahr gewesen sein, erlebt, dass der Erste zum Glauben kam. Dann haben sie den mitgenommen und haben gesagt, komm, wir wollen dir mal was zeigen. Haben mir Teppich hochgeklappt und haben gesagt, guck mal, was da steht. Da stehe ich ja. Ja, als wir vor einem Jahr das Gemeindehaus gebaut haben, haben wir deinen Namen da hingeschrieben. Und wir haben dann für dich gebetet. Und heute bist du da. Komm, stell dich mit dazu, bete mit uns. Es geht mit Beten los. Und ich finde, das ist ein wunderbares Beispiel dafür, was wir tun können. Und ich finde, das ist zurzeit noch gar nicht kompliziert, es ist auch nicht gefährlich. Es ist einfach nur richtig, dass wir für Menschen und Herzen beten. Und dann kann es sein, während du dann deine Liste von 10 Namen ab und zu mal betest, vielleicht die Woche einmal, manchmal klappt es nicht jeden Tag, aber einmal die Woche, dass Gott dir sagt, hey, Nummer 7. Okay Gott, ich bete mal weiter für Nummer 7. Die nächste Woche sagt Gott, Nummer 7. Das ist die alleinerziehende Mutter nebenan. Nummer 7, die alleinerziehende Mutter nebenan. Und irgendwie fängst du an, okay Gott, du machst mich irgendwie aufmerksam auf diese Nummer 7. Soll ich was tun? Hilf mir, dass ich sie treffe. Eine Woche später hast du sie noch nicht getroffen. Nummer 7. Merkst du, der Heilige Geist macht dir irgendwas wichtig, weil der ist ja dabei. Na, wir haben gerade so schön gesungen, ich bin ja dein Werk. Ja, haben wir gesungen? Das ist welcher Vers? Wer kennt den Vers in der Bibel? Ich bin ja dein Werk.
Dritter, Epheser 2, Vers
10. Wir sind Gottes Werk, geschaffen in Christus zu guten Werken, die er vorher vorbereitet hat, dass wir darin gehen sollen. Also Nummer 7, da hat Gott irgendwas vorbereitet, versteht ihr? Gott, was hast du vorbereitet? Gott sagt dir dann nach 4 Wochen, jetzt gehst du endlich mal hin, hör auf zu fragen, geh hin, klopf mal. Also, du klopfst an die Tür und sagst, hallo, sie gehen mir schon die ganzen Wochen durch den Kopf. Ich will einfach mal fragen, brauchen sie irgendwas? Kann ich sie irgendwie mit was unterstützen? Du brauchst ja nicht sagen, sie sind bei mir Nummer 7. Das hört sich ein bisschen doof an. Ja, aber so macht Gott das. Wir sind doch sein Werk. Er hat was vorbereitet. Und du musst jetzt einfach nur rauskriegen, wo hat er was vorbereitet. Nummer 1 bis 6, da hat er nichts vorbereitet. Aber Nummer 7, das fällt dir immer wieder auf. Du musst irgendwie mal dahin. Und wenn Gott dir Gedanken eingibt, während du betest, dann solltest du diesen Gedanken folgen. Das ist der Weg, wo dann der nächste Schritt passiert. Ach so, vorher hast du noch mal eben an der Klingel geguckt, wie sie heißt. Ist übrigens jetzt der zweite Stein, den wir jetzt hier haben. Der zweite Stein heißt Namen nennen. Also, du wirst nicht nur beten für die Familie in Haus Nummer 1 und in Haus Nummer 2, sondern du wirst auch anfangen, den Namen aufzuschreiben. Ich bete für die Frau Meier, die da in Haus 1 wohnt und die beiden Jungs hat, die gerade so ein bisschen komisch aussehen. Herr Jesus, ich bete dafür die Frau Meier. Gib der Weisheit, mit ihren Jungs umzugehen und gib mir eine Gelegenheit, wenn du willst, dass ich die irgendwie mal treffen kann. Und dann weißt du aber, das ist Frau Meier. Ich stell dir vor, du triffst sie dann im Kick. Ja, Kick deswegen, weil ich hatte den großen Kick hier gesehen bei euch. Ihr habt so einen schönen Kick. Er hat auch noch andere Läden, ja, aber ich rede immer vom Kick. Ja, weiß ja nicht, wer von euch in den Kick geht, aber ist alles gut. Du triffst sie plötzlich und dann kannst du sie anfangen, hallo Frau Meier. Oh, Sie kennen meinen Namen? Ja, ich habe gesehen, dass Sie Meier heißen und ich freue mich, dass wir uns treffen. Wie geht's Ihnen denn? Und schon ist so das erste Gespräch da. Meine Frau und ich, wir sind auch vor vielen Jahren in eine neue Gegend gezogen und haben uns dann auch die Namen der Nachbarn gemerkt und haben geübt und gelernt und haben da vom Haus und da vom Haus und da und da und da. Und dann, wenn die Leute kamen und sagten, hallo Frau Kemper, schön, dass Sie heute Morgen wieder da sind. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Ja, danke schön, es geht mir gut. Hallo Herr Köster, wie geht es Ihnen? Der eine war Zeuge Jehovas, mit dem haben wir auch gegrüßt. Nicht? Also man grüßt die Menschen mit Namen. Namen nennen ist Wertschätzung. Namen heißt, oh, der kennt meinen Namen, die kennt meinen Namen, ist ja interessant. Also zweiter Stein, Namen nennen. Und da kann dir Folgendes passieren. Nach 3 Jahren kommt Frau Kemper, die wir immer mit Namen genannt haben, während ich mit meiner Frau vorne auf der Bank sitze. Sag, Entschuldigung bitte, mein Mann schickt mich. Ich soll mal fragen, wie die netten Menschen heißen, die uns immer mit Namen nennen. Und sie war ein bisschen verwirrt, weil es waren 6 Klingeln und 6 verschiedene Namen. Sie wusste nicht, wo wir wohnen. Aber typisch, nicht? Mein Mann schickt mich. Ich soll mal fragen, wie sie heißen, wo sie uns doch immer. Heute sind wir Freunde. Die sind 20 Jahre älter als ich. Aber wir sind Freunde geworden. Und wir können über Gott sprechen. Und wenn ich zu Ihnen zu Besuch komme, jetzt nach vielen Jahren immer wieder, dann will ich dann gehen und dann sitzt sie da und macht so. Ach so, sage ich, Hanne. Also, du möchtest, dass ich noch bete? Also, das hat sich klar eingebürgert bei uns. Der Günther darf nicht, oh gut, ich weiß, ich bin Pastor, ja, der darf nicht gehen, ohne dass der ein Gebet spricht. Sag, was hast du denn für ein Gebetsanliegen? Dann bete ich kein Vater unser mit ihr, sie kommt aus der Kirche, sondern bete ich wirklich konkret für das Anliegen, das wir vielleicht auch gerade besprochen haben, dass sie jetzt wieder in die Augenklinik muss oder dass ihre Enkelin gerade Schwierigkeiten hat. Ja. Und dann bete ich für sie. Ich bete nicht nur für sie, sondern ich bete auch mit ihr und nenne ihren Namen bei Gott. Und dann sage ich, Johanne, das kannst du auch machen. Das kann nicht nur der Günther machen. Das kannst du auch. Du kannst mit Jesus so reden, wie ich mit Jesus. Also sprich mit ihm, der ist doch ständig da. Red mit ihm. Sie ist noch nicht im Glauben, wie wir es verstehen, versteht ihr? Aber ich sage, red mit ihm, der ist da, der ist da. Und so helfen wir Menschen, dass sie beten lernen. Also, nenne Namen und mach ihnen Mut, dass auch sie anfangen zu beten. Das ist einfach gut. Jetzt müssen wir gerade gucken, was ich als Stein Nummer 3 aufgeschrieben habe. Ja, jetzt kommen wir zum barmherzigen Samariter. Natürlich, wenn du dann mit Frau Meier sprichst, eine alleinerziehende Mutter, und du fragst sie, sagen Sie mal, wie kann ich sie unterstützen? Kann es gut sein, dass du jetzt einen Job kriegst? Ja, also, ich habe so ein Problem, meine Tochter, die kommt immer schon um 1 nach Hause und meine Arbeit ist erst um 2:30 zu Ende. Meine Tochter ist dann immer, die 10-jährige Mädchen, allein zu Hause. Das ist irgendwie nicht gut. Okay, jetzt hast du nach einem Bedürfnis gefragt. Du hast ein Bedürfnis gehört und jetzt kannst du dich überlegen, ob du in der Lage bist, dieses Bedürfnis zu stillen. Ja, sagst du, dann schicken sie doch die Tochter mittags um 1 zu mir. Kann die ein bisschen mit mir essen, wenn ich da bin, und wenn sie dann um 2:30 kommen, holen sie ihre Tochter ab. Dann ist die nicht mehr alleine, wenn du das machen kannst. Oder du kennst jemanden, der auch Kinder hat, die 10 Jahre alt sind und sagst, dann gehen sie doch da die Straße weiter. Da ist noch eine Familie, die kenne ich auch gut und da können sie. Ja, verstehst du? Also du hilfst, ein Bedürfnis zu stillen. Du machst dir Gedanken darüber. Das ist Stein Nummer 3. Der Stein Nummer 3 heißt Gutes tun. Jetzt sind wir beim Samariter. Habt ihr euch mal überlegt, was dieser Mann auf sich genommen hat, dieser Samariter? Was bei dem irgendwie der Einsatz war, und wir haben gestern darüber gesprochen. Ja, das ist toll, ein Zeuge für Jesus zu sein, eine Zeugin für Jesus zu sein. Das wollen wir auch sein. Aber ohne Einsatz und ohne Opfer geht es nicht. Und ich muss das dann auch wirklich als eine hohe Priorität in meinem Leben sehen und sagen, wenn ein Mensch in Not ist und ich will Jesus ernst nehmen mit dem barmherzigen Samariter, dann hat das eine ganz hohe Priorität, dass ich das auch tue. Ich habe meinen Geschwistern in der Gemeinde gesagt, ihr Lieben, wenn ihr auf dem Weg zum Gottesdienst seid, sonntags morgens, und ihr seht, am Straßengraben steht ein Auto mit Familie, 2 Kinder, und die haben da gerade eine Schwierigkeit wegen ihrem Auto, dann haltet dort an und steigt aus und fragt, wie können wir ihnen helfen? Und wenn ihr dann merkt, ihr müsst jetzt helfen und ihr müsst da bleiben und der Gottesdienst könnte vielleicht für euch ausfallen, dann ist das besser, als wenn ihr im Gottesdienst erscheint und der Günther predigt gerade über den barmherzigen Samariter. Dann macht das doch. Dann kommt ihr dann, schreibt dann in die Gemeinde WhatsApp, sorry, wir konnten heute nicht kommen, wir mussten einer Familie helfen, die am Straßengraben war. Versteht ihr? Wir müssen klare Prioritäten haben. Den Menschen helfen ist wichtiger, als in einen Gottesdienst zu gehen. Es zu tun, was Jesus sagt, ist wichtiger, als nochmal zu hören, was wir tun sollen. Das heißt aber, ich muss klare Prioritäten haben. Sorry, wenn ich dann eines Tages von Hagen nach Oer-Erkenschwick muss zur Predigt und da liegt einer am Straßengraben, dann rufe ich euch an und sage, sorry, ich habe hier gerade eine Hilfeleistung. Ihr wisst ja, meine Predigt vom barmherzigen Samariter. Also dann müsst ihr beten, dass auf dem Wege von Hagen nach Oer-Erkenschwick keine andere Straße liegt. Versteht ihr, was ich meine? Was hören wir ständig? Predigten, wir sollen die Nächstenliebe üben. Wir singen tolle Lieder. Euer Leben soll ein Ausdruck der Liebe sein. Und wenn wir die Chance haben, dann machen wir es nicht. Das ist doch widersinnig. Also, hier muss eine klare Priorität rein in unser Leben. Wir sollen und wollen mit Menschen in Beziehung treten. Das war gestern unser Seminar. Wir wollen, dass der Name von Jesus bekannt wird. Als die Flüchtlingswelle kam, 2015, kriegte ich Kontakt zu 4 syrischen Männern. Die kamen aus Homs, die waren geflohen. Und dann habe ich mit denen Kontakt gemacht und dann irgendwann haben wir auch Zeit verbracht miteinander und dann haben sie mich wieder eingeladen zum Essen. Die essen ja unglaublich gerne. Und dann haben sie halt einer mal abends gekocht und während er kochte, ist bei einem dieser Männer plötzlich die Backe immer dicker geworden. Man konnte zusehen, wie die Backe immer dicker wurde. Ich wusste auch nicht, was das war. Am Ende kam raus, der hatte eine Speicheldrüsenentzündung. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Ich sage, pass mal auf, mein Lieber, wir sollten, glaube ich, jetzt mal ins Krankenhaus fahren. Er sagte, erst will ich zu Ende essen. Das Essen war super lecker. Er hat erst zu Ende gegessen, dann ins Krankenhaus. Und ich habe stundenlang neben ihm gesessen und habe gewartet. Sagt er irgendwann zu mir, sag mal, warum bist du eigentlich so freundlich zu mir? Warum wartest du die ganze Zeit? Ich sage, weißt du, Oma, Gott hat uns als Geschöpfe geschaffen. Du bist ein Geschöpf Gottes. Er ist ja Muslim, ne? Ich bin ein Geschöpf Gottes. Und Gott zeigt uns, dass er uns liebt. Das hat er gezeigt, weil Jesus in diese Welt kam. Und er hat mir Liebe ins Herz gegeben, dass ich dich lieben kann. Das mache ich, weil ich dich liebe. Es war überraschend für ihn. Wieso setzt der Günther, den ich eigentlich nicht so gut kenne, sich so für mich ein? Und das ist hier der Samariter. Das war überraschend. Ein Samariter, ein Ausländer, den die Juden verachten, setzt sich so für ihn ein. Und was hatte dieser Samariter für Qualitäten? Wieso konnte der Gutes tun? Weil er offene Augen hatte. Der hat die Augen eben nicht verschlossen, wie der Pastor Günther, der an dem Kranken vorbeiläuft und sagt, ich muss doch eigentlich eine Predigt halten. Sorry, aber ich kann euch leider nicht helfen, wie ihr gerade am Straßengraben liegt. Das könnte mir auch passieren, dass ich so ein Priester bin, der dann einfach vorbeigeht. Oder der Gottesdienstleiter, der Diakon, die Diakonin, das würde dir ja nie passieren. Ich würde sagen, du wirst da schnell irgendwo anrufen und sagen, hey, komm, mach mal. Ja. Okay, aber versteht ihr, was ich meine? Wir sind oft so mit unserem frommen Geschäft beschäftigt, dass wir das Wichtige, was Jesus nennt, vergessen. Und hier will er uns einfach ermuntern, er will uns auffordern, mach die Augen auf, damit du die Not in deiner Umwelt siehst. Mach die Ohren auf, ne? Der lag da halb tot, vielleicht hat er noch fragen wollen, wie geht's dir denn, kann ich dich jetzt aufheben, wo tut's denn gerade weh, nicht? Also er musste mal offene Ohren kriegen und hören, wo sind die Nöte. Bei Frau Meier, was sind denn ihre Nöte als alleinerziehende Mutter? Offene Ohren haben, ne? Und dann zuhören, was ist hier an dieser Stelle richtig. Und dann kommen die Hände, praktisch werden. Ne? Also wir sind beim dritten Stein, Gutes tun, ja, ganz klar. Ne? Außer Hände. Beim Samariter kam der Entschluss, diesem Menschen muss geholfen werden. So, jetzt überleg dir mal die Konsequenzen. Sein gut gestrickter Zeitplan kam völlig durcheinander. Ist ja klar, da denkst du dir schon, nicht? Jetzt soll ich anhalten, hier einem Menschen helfen, der am Straßenrand mit dem Auto Panne steht. Wer weiß, vielleicht muss ich den irgendwo hinfahren. Oder das heißt, mein Zeitplan kommt durcheinander. So, jetzt muss ich mir überlegen, was ist denn wohl wichtiger? Dass mein Zeitplan bestehen bleibt und ich alles gut schaffe, wie ich mir das vorgenommen habe? Oder stimmt das Lied, Herr, wir sind dein Werk, geschaffen zu guten Werken, die du vorbereitet hast? Sagt Gott, sorry, ich bringe jetzt mal eben deinen Zeitplan durcheinander. Nicht, was du geplant und gedacht, das ist jetzt wichtig, sondern hör mal, ich habe hier eine Chance für dich, dass du einem Menschen helfen kannst und dienen. Also ich habe gemerkt und gelernt, dass Gott da auch sehr barmherzig ist mit mir. Es gibt natürlich Dinge, die muss ich tun. Du musst an die Arbeit morgens pünktlich, du musst in die Schule, du musst Dinge erledigen. Ja. Aber es gibt dann auch so Momente, wo du sagst, ich könnte das jetzt machen oder ich könnte auch was anderes machen. Und es wäre jetzt kein Problem, wenn ich mal eine Stunde unterbrochen werde, dann mache ich meinen Einkauf halt eine Stunde später. Und Gott ist da unglaublich barmherzig mit uns. Wenn er was vorbereitet hat, weiß er ja auch, wann muss ich pünktlich irgendwo sein und kann jetzt keine Autopanne vertragen? Und wann ist es okay, dass ich jetzt Raum habe für eine Autopanne? Versteht ihr, was ich meine? Gott ist doch barmherzig. Und ich stelle mir mein Leben ihm zur Verfügung und sage, Gott, hier ist der Günther, gebrauche mich so, wie du es für richtig hältst. Da bin ich unglaublich überrascht, wie Gott Plan macht. Meine Zeit steht in seinen Händen. Er weiß, was der richtige Plan ist für mein Leben. Und wann er mich dann auch freistellt, weil ich jetzt gerade keinen Termin habe und sage, Günther, pass mal auf, da ist jetzt gerade eine Familie, die braucht dich. Und dann passt das auch. Klar, kann schon mal sein, dass ich sage, okay, da muss ich halt heute Abend spät einkaufen, aber der Edeka oder Rewe ist ja bis 22 Uhr offen, klappt noch. Das ist wahrscheinlich gemacht mit diesen Einkaufszeiten da bei Rewe für die Christen, die ab und zu eine Panne helfen müssen.
Genau.
Genau, ne? Ist auch klar. Ja, also der Zeitplan kam völlig durcheinander. Seine Kleider wurden schmutzig. Der war halb tot. Der blutete. Der musste aufgehoben werden. Ich nehme nicht an, dass er gerade eine Schürze dabei hatte oder irgendeine neue Kleidung, die er dann schnell mal überziehen konnte. Oh, sorry, ich muss mal eben meine Unfallkleidung anziehen für Leute, die auf der Straße liegen. Wenn du dann so einen Alkoholiker in den Arm nimmst, der möglicherweise irgendwo sitzt, kann schon mal sein, dass der einen komischen Ausfluss hatte. Die Kleider wurden schmutzig. Aber er hat sich nicht gescheut, diesen Verwundeten anzufassen. Das muss unsere Tatliebe sein, die größer ist als die Angst, dass unser Hemd ruiniert wird. Das schöne neue Hemd, das mir die Familie geschenkt hat. Markenhemd. Sorry, das Markenhemd kannst du nicht mit in den Himmel nehmen. Also, Kleider und der Esel, den er hatte, auf den hat er wahrscheinlich den Kranken gesetzt. Der Esel wurde müde. Nun haben wir heute keine Esel mehr, mit denen wir unterwegs sind. Ich meine, natürlich, ihr seid eher in Ohrerkenschwick mit Fahrrädern unterwegs. Klar, weiß ich nicht, wie ihr den auf den Fahrradsattel kriegt dann, aber wir sind ja heute eher mit Pferdestärken unterwegs, statt mit Eselstärken. Das heißt also, es kann mal sein, dein Auto muss hinterher mal grundgereinigt werden, wenn du den jetzt einpackst. Aber was ist denn wichtiger? Einen Verwundeten ins Auto packen und dem zu helfen oder mein Auto zu schonen? Versteht ihr, was uns da manchmal durch den Kopf geht? Oh, mein schönes Auto ist erst ganz neu angeschafft oder habe ich gerade erst grundreinigen lassen? Oh, letzte Woche geputzt, oh meine Güte. Die Geschäftsleute dieses Samariters, wenn er welche hatte, oder seine Familienangehörigen mussten warten. Und er hatte kein Handy, der konnte nicht mal anrufen und sagen, sorry, aber mein Termin verschiebt sich auf morgen. Die haben einfach gewartet. Er hat wirklich gezeigt, dass er dieses Anliegen ernst genommen hat. Und jetzt wird es ganz kritisch. Sein Portemonnaie wurde leerer. Ein Dinar ist das Tagesgehalt eines Arbeiters. Lass mal sagen, 100 Euro vielleicht, weiß ich, wenn jemand 20 Tage arbeitet, 2000 Euro brutto, 100 Euro. Der hat 200 Euro gelassen, um diesen Mann versorgen zu lassen. Und sagte, ich komme wieder, wenn es noch fehlt, kriegst du noch mehr von mir, du Gastgeber. Merkt ihr mal, jetzt wird es sehr praktisch. Es geht ans Geld, es geht an die Zeit, es geht an unser Auto, es geht an unser Hemd. Da müssen wir jetzt fragen, wollen wir das? Wollen wir Jesus gehorchen? Wollen wir diese Liebe, die er in unser Herz gesenkt hat, wirklich umsetzen? Und ich meine jetzt nicht, dass wir die Not aller Welt lindern könnten. Wirklich, wir können es nicht. Wir sind nicht der Retter Jesus. Ich bin auch nicht der Retter Jesus. Wenn ich so unterwegs bin mit der Bahn, ich fahre ja manchmal mit der Bahn, da kommst du an irgendwelche Bahnhöfe und du hast irgendwelche Leute, die betteln. Und ich sage mir dann immer, okay, einmal am Tage gebe ich auch jemandem Geld. Oder ich gehe mit ihm in die Bäckerei und kaufe ihm 3 Brötchen. Ich sage, was brauchen Sie denn? Ich brauche was zu essen. Dann kommen Sie mal mit, wir gehen zum Bäcker, kaufen ein paar Brötchen. Einmal am Tag mache ich das dann auch. Ich kann nicht mehr. Aber wenn ich das jeden Tag einmal mache, wenn ich mit dem Zug fahre, muss ich schon was investieren. Aber ich finde, das ist auch Jesus Nachfolge, zu helfen und zu geben an der Stelle, wo es nötig ist. Und dieser barmherzige Samariter ist mir da einfach ein unglaubliches Zeugnis. Jetzt kommen wir zum vierten Stein. Wenn du das dann machst und der barmherzige Samariter liegt dann irgendwann nach 4 Wochen immer noch in diesem Gasthaus, erstens hast du eine Menge nachzuzahlen wahrscheinlich und zweitens redet er jetzt auf einmal und kann wieder sprechen und hören. Und dann wird er dich fragen, sind Sie der Mensch, der mich da von der Straße geholt hat? Ja. Können Sie mir mal sagen, warum machen Sie das eigentlich? Und Sie zahlen auch noch alles. Und jetzt hast du die beste Chance. Das, was wir gestern geübt haben, dein Glaubenszeugnis zu sagen. Unser Leben soll ein Zeichen der Hoffnung sein. Unser Beten soll ein Zeichen des Glaubens sein. Da kannst du von deiner Hoffnung sprechen, kannst von deinem Glauben sprechen, kannst von der Liebe sprechen, die Gott dir geschenkt hat. Nicht, Oma? Gott liebt uns, Gott liebt mich. Und darum will ich diese Liebe an dich weitergeben. Darum bleibe ich jetzt ein paar Stunden bei dir sitzen im Krankenhaus. Und ich fahre dich nachher auch nach Hause. Es ist die Liebe Gottes, die mich treibt. Denn die Liebe Christi drängt uns, weil wir dafür halten, weil einer für alle gestorben ist, sind sie alle gestorben. Also wir sind mit ihm gestorben. Und er ist darum für alle gestorben, damit die, die leben, nicht mehr für sich selber leben. 2. Korinther 5, Vers 14. Schaut mal rein. Sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Und dann kommt der letzte Stein noch. Dass der Mensch dann sagt, von dem Jesus möchte ich mehr wissen. Und dann kannst du von deinem Glauben und vom Evangelium sprechen und sagen, schau, Gott liebt dich. Du hast allerdings Schuld in deinem Leben. Du brauchst einen, der dir vergibt. Dafür ist Jesus gekommen. Und dann fängst du an, das Evangelium zu erklären. Und Stück für Stück, vom Beten, über Namen nennen, Gutes tun, Glaubenszeugnis geben, kommst du dazu, das Evangelium zu erklären. Vielleicht auch nicht. Das ist keine Pflicht oder keine Erwartung oder keine Leistung, sondern wir sind sein Werk. Und wann immer Gott eine Tür aufmacht, gehen wir durch. Und wenn keine Tür aufgeht, dann bleiben wir davor stehen. Ich habe euch gestern erzählt, dass ich mir als junger Christ unglaublich Stress gemacht habe. Ich muss meinen Glauben bezeugen, ich muss meinen Glauben bezeugen. Also Leute, jetzt vergesst mal diesen Stress und vergesst mal diesen Druck. Dafür bin ich heute nicht gekommen. Ich will euch den Druck wegnehmen. Wir sind doch sein Werk. Gott weiß doch, wie jeder von uns tickt und wie jeder von uns einen Weg hat, um seinen Glauben zu vermitteln. Und weil er uns gut kennt, wird er uns genau die Türen öffnen, die zu uns passen. Wenn du ein helfender, tatkräftiger Mensch bist wie Tabitha, die die Kleider nähte, dann wird Gott dir Gelegenheiten geben, genau das zu machen. Wenn du eher ein Mensch bist, der sagt, ich habe es gerne, über den Glauben auch auszutauschen und zu diskutieren, dann wird er genau dir diese Gelegenheiten verschaffen. Gott hat auch dein Leben in der Hand und er gebraucht dich so, wie du es auch kannst und wie du es auch sollst und wie er es durch dich in dieser Welt kann. Und er macht es mit jedem ein bisschen anders. Also kein Druck und keine Pflichterfüllung, sondern hey, wir sind Zeugen Jesu. Nicht, wir müssen Zeugen Jesu sein. Nein, nein. Wir sind Zeugen Jesu, weil Jesus in uns lebt. Und die Freude an Jesus ist so groß in mir, dass ich gar nicht aufhören kann, davon zu sprechen, wenn ich schon mal eine Chance kriege. Ich gehe den Leuten auch nicht auf die Nerven. Aber wenn ich schon mal eine Chance kriege, dann will ich sie auch nutzen. Dann darf ich darüber sprechen und dann darf ich auch dienen. Ist das nicht ein schönes Evangelium, das in uns lebt? Ist das nicht ein wunderbarer Dienst an Menschen? Wir müssen uns halt nur einfach dazu entscheiden, zu sagen, Jesus, hier bin ich bin dein Werk. Wenn du mich heute gebrauchen willst, bin ich bereit. Und dann nimmst du deine Gebetsliste. Nummer 7, Nummer 7, Nummer 7, Nummer 7, gehst mal klopfen. Hallo, kann ich irgendwas Gutes tun? Brauchen Sie irgendwas? Sie sind mir so auf dem Herzen. Du kannst auch sagen, Gott hat sie mir aufs Herz gelegt. Dann hast du schon mal einen Einstieg und kannst mal gucken, ob der andere auch irgendwas mit Gott anfangen kann. Und dann wirst du Gutes tun, dann wirst du deinen Glauben bezeugen können. Und dann am Ende wird ein Mensch das Evangelium verstehen. Und vielleicht, oder vielleicht auch nicht, kommt er dann zu euch in die Gemeinde. Vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Und sagt, ach, ich habe da jetzt auch noch eine Gruppe gefunden, die trifft sich da und da. Dann freust du dich bitte und sagst, danke Herr, du hast mich gebraucht, dass ein Mensch im Himmel angedockt ist. Aber, weil die Person dich natürlich kennt und du jetzt eine Beziehung hast, wird sie wahrscheinlich sagen, und wo gehst du in die Gemeinde? So geht das. Mit dem Glauben an Jesus. Und ich finde, es ist ziemlich einfach. Okay? Sollen wir beten, dass wir bereit werden dazu? Jesus, unser Herr, ich will dir von Herzen danken, dass du uns hier so klar erzählt hast in diesem Gleichnis, wie Glaube funktioniert. Und Herr, das ist überhaupt nicht schwer, sondern danke dafür, dass unser Leben sprechen wird, weil du unser Leben bist, Jesus. Dein Leben ist unser Leben, deine Freude ist unsere Freude, deine Kraft ist unsere Kraft und wir müssen nicht dienen und wir müssen nicht Zeugen sein. Nein, wir sind es sowieso. Entweder gute oder schlechte. Herr, gib uns, dass wir gute Zeugen sind für dich und gebrauche uns auch in der neuen Woche zu deiner Ehre. Amen. Amen.